Herzliches Guten Morgen auch von mir. Ich möchte auch ganz kurz ein bisschen einnehmen, wie so eine Predigt entsteht. Gell? Ich bin der Leiter von dem Team, von den Predigern, und wir haben ja letztes Jahr die Apostelgeschichte begonnen im Frühjahr und haben es genauso gelegt, dass der Pfingsttext Apostelgeschichte 2 zu Pfingsten kommt, und ich habe über das predigen dürfen. Und deswegen habe ich gesagt, heuer mache ich nicht die Pfingstpredigt, weil ich habe sie letztes Jahr gemacht. Ja. Und dann hat sich aber doch irgendwie abgezeichnet, dass der Jochen nicht da ist und es keine andere gute Idee gibt. Und ich denke mir, und wenn man Leiter ist von einem Team, dann fühlt man sich immer verantwortlich, dass das ja passiert. Und ich weiß, ihr kennt das vielleicht, wenn es keiner macht, muss es ich machen. Gell? Also vielleicht gibt es den Effekt bei euch auch wo in irgendeinem Team. Und dann hat aber Gott mich so beschenkt, wie in Villach unten war, Ende Februar schon, und dort eine ganz eineinhalb Jahre alte Predigt gehalten habe von 2. Korinther, erstes Kapitel, was wir eben vor der Apostelgeschichte gemacht haben, dass mir da zwei Verse ins Auge gestochen sind, wo ich mir denke, da steht doch so viel über den Heiligen Geist drin. Und über die zwei Verse möchte ich heute mit euch die genauer anschauen. Der Heilige Geist ist ja irgendwie schwer fassbar oder vorstellbar. Aber in diese zwei Verse stehen vier ganz konkrete Dinge drin über den Heiligen Geist, und die möchte ich euch jetzt sagen zum Einstieg, wenn ich sie bekomme. Genau, sie stehen links oben, 2. Korinther 1, der Vers 21 und 22. Klickst du noch einmal, und weil es so kurz ist, lese ich es euch jetzt direkt vor. Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt hat und den Unterpfand des Geistes in unser Herz gegeben hat. Den ersten Punkt kannst du noch wegnehmen. Lesen wir es einmal zusammen. Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und den Unterpfand des Geistes in unser Herz gegeben hat. Und wenn ich so einen Vers anschaue, es gibt verschiedene Zugänge dazu. Man kann ihn zum Beispiel auswendig lernen und ganz oft wiederholen. Man kann ins Gebet drüber gehen. Es gibt verschiedene Ansätze, den zu durchdringen und den aufzunehmen. Ja, wir sollen ja das Wort Gottes studieren und nicht nur so hören oder drüber lesen. Von mir ist oft ein Ansatz, dass ich mir die Wörter anschaue. Und da gibt es ganz eine tolle Möglichkeit auch online, dass man nachschaut, wo kommt dieses gleiche griechische Wort noch vor. Dass praktisch man die Bibel mit der Bibel erklärt. Ja? Und wenn du dann nachschlagen kannst, wo ein Wort noch überall vorkommt, dann kriegst du ein viel besseres Gefühl dafür, was es bedeutet, wo es überall verwendet wird. Weil jedes Wort hat ja ein Feld an Bedeutungen, und es ist das Griechische und das Deutsche nicht unbedingt immer deckungsgleich, sodass die Felder sich ganz überdecken. Wenn du jetzt aber siehst, wo dieses Wort im Wort Gottes noch verwendet wird, dann kriegen wir einen runderen Eindruck davon, was es jetzt da an der Stelle gemeint ist. Und es ist auch ganz wichtig, dass man sich nicht in irgendeiner extrem versteckt. Weil sehr viele Sekten haben auch einen Vers, den sie außernehmen und auf den sie ganz viel draufhängen. Und wenn du den Zusammenhang aber kennenlernen willst, was dieser Vers im Licht der ganzen Bibel bedeutet, dann ist es oft ein sehr guter Ansatz, auch zu schauen, wo die Wörter sonst noch vorkommen. Sowas wie zum Beispiel Gnade. Das Wort allein ist schwierig sicher zu sein, was genau gemeint ist. Aber wenn man anschaut, was in der Bibel alles von Gnade steht, dann merkt man, was die Bibel damit meint, was Gott damit sagen will. Und so ist auch das erste Wort, das ich mit euch anschauen möchte, das festigt in Christus. Das heißt griechisch bebaio, ich habe das nachgeschaut, ich bin kein Grieche, das kommt von Fuß, das heißt interessanterweise Basis, ja, und von gehen. Und das bedeutet bestärken, sicher machen. Gründen, aufstellen. Ja? Das sagt mir jetzt das Lexikon, aber wenn wir jetzt nachschauen, wo dieses Wort in der Bibel auch noch vorkommt, nachher sehen wir, in welchem Zusammenhang das benutzt ist. Wenn du einmal klickst, nachher müsste jetzt der erste Text kommen. Genau, ich habe es euch so hergeschrieben, ihr müsst es nicht nachschlagen, ich werde es jetzt dann auch einblenden, aber es bleibt dann auch länger noch stehen da oben. Also für alle, die es noch für sich festhalten wollen. In 1. Korinther 1, Vers 6 und 8, also gleich am Anfang vom 1. Korintherbrief, sagt er das auch. Klickst du noch einmal bitte? Ja, da haben wir jetzt dann den ersten Vers, wo er gleich am Anfang bei der Begrüßung zu seinen sagt, in ihm seid ihr alle reich gemacht worden in allen Wort und aller Erkenntnis, wie es denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, im selben Brief, im ersten Korintherbrief, verwendet er das auch und sagt eben, sie sind, das Zeugnis des Christus ist in ihnen gefestigt und sie selber sind gefestigt, damit sie bis zum Tag des Herrn Bestand haben. Gründen, auf die Beine stellen. Ja. Einen zweiten Vers haben wir auch noch in Kolosser 2. Wie ihr nun in Christus Jesus den Herrn empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. In unserem Vers, den wir jetzt da haben, dort gibt es ja, ich lese ihn eigentlich noch mal kurz, lass es ruhig stehen da, der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott. Das heißt, der Handelnde, wer etwas tut, ist Gott. Und wir sind die, die er festigt. Und wir werden sehen, das Muster wiederholt sich. Gott schenkt uns etwas, er tut uns etwas. Er ist der Handelnde und wir sind das Subjekt. Wir sind in Christus gefestigt. Und wie tut er das, dass er uns in Christus festigt? Klickst du noch einmal auf den Bildschirm, dann haben wir da einen anderen Vers aus Römer 8, Vers 16. Dort steht, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also die Befestigung passiert durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Der Geist in unseren Herzen macht uns sicher, dass wir Gottes Kinder sind. Soweit zu dem Festigen. Das war der erste Punkt, den ich euch geben möchte. Wir sehen also am letzten Vers unten, der Heilige Geist ist es, der uns in unseren Herzen Gewissheit gibt und uns festigt. Klickst du noch einmal? Das war also das Festigen. Lesen wir noch einmal unseren Vers heute. Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott. Der uns auch versiegelt und den Unterpfand des Geistes in unser Herz gegeben hat. Wir werden das heute noch ein paar Mal machen und meine Hoffnung ist, dass ihr den Vers wirklich mitnehmen könnt. Es ist gar nicht so lang. Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott. Jetzt schauen wir auf das zweite Wort, auf das gesalbt. Ein ganz spannendes Wort, das heißt Krio und das klingt schon so verwandt mit Christus. Ja? Christus ist ja der Gesalbte. Warum ist er gesalbt? Schauen wir gleich, wo dieses Wort verwendet wird. Aber auch da ganz klar, der Handelnde ist Gott. Ja? Der uns gesalbt hat, ist Gott. Er handelt und er salbt uns. Wir sind das Objekt, an dem Gott das tut. Genau gleich wie beim Festigen, auch bei gesalbt. Wenn wir jetzt nachschauen, warum sind wir gesalbt, was bedeutet gesalbt, dann schauen wir, wo dieses Wort gesalbt noch vorkommt. Und das Erste, was ich euch ausgesucht habe, ist eben im Alten Testament, drei Stellen und da sehen wir gleich, wer alles gesalbt wird. Klickst du noch einmal bitte? Die erste Stelle ist der Aaron, der hohe Priester, der Bruder von Mose wird gesalbt. Ja? Der Mose kriegt die Anweisung, nicht nur ihn zu salben, sondern auch, was er für ein Gewand anziehen muss, wie er ihn weihen muss, was er für Opfer ergeben muss, damit er ein würdiger Hohepriester vor Gott wird. Und dann tut im Vers 7 sagt, und du sollst das Salböl nehmen und auf sein Haupt gießen, und ihn salben. So haben sie das gemacht. Dieses Salböl, das war ein duftendes Öl und das ist richtig so wie die Glasur auf dem Kuchen ist das drüber gegossen worden, dass es über den Menschen runterrinnt, er dann duftet nach diesem Öl und gesalbt ist. Ja? Also der hohe Priester ist gesalbt worden. Wer ist noch gesalbt worden? Die Könige sind gesalbt worden. Ja? So viele Könige hat es ja am Anfang gar nicht gegeben. Der erste war der Saul. Und das sehen wir in 1. Samuel 10. Und Saul nahm den Krug mit Öl und goss es auf, der Prophet nahm den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt und er küsste ihn, eben den Saul, und sagte, so hat der Herr dich nun zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Das heißt, der Hohepriester wird gesalbt und der König wird gesalbt. Der nächste König, David, natürlich, ja, ihr kennt die Geschichte, gell? Wieder der Samuel, der Prophet, kommt zum Vater vom David Und alle Söhne treten nach der Reihe an und keiner ist es. Und der Jüngste, den haben sie gar nicht hergeholt, der war auf dem Feld und den haben sie dann, und der Prophet hat gesagt, da fällt noch einer, ihr müsst noch einen holen, gell? Den wollten sie überhaupt verleugnen. Und dann holen sie ihn vom Feld. Er sandte und ließ ihn holen und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn er ist es. Da nahm Samuel das Ölhahn und salbte ihn, David, mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Da sehen wir auch schon etwas, dass mit diesen Salben auch der Geist des Herrn verbunden ist. Das war im Alten Testament ganz was Außergewöhnliches. Deswegen steht es auch extra da. Im Neuen Testament, wenn wir sehen, ist das ein bisschen anders. Das heißt, wir haben im Alten Testament werden gesalbt Könige und Hohepriester. Und was sagt unser Vers? Klicken wir noch einmal. Ah ja, jetzt kommt das Neue Testament. Ich sage es euch nochmal, was in unserem Vers steht. Der uns aber mit euch festigt in Christus, uns gesalbt hat, ist Gott. Uns gesalbt hat. Paulus redet dann nicht von sich, sondern uns. Er bindet die Empfänger mit ein. Ja? Uns mit euch festigt und gesalbt hat. Warum werden wir gesalbt? Im Neuen Testament, die erste Stelle, wo mir gesalbt auffällt, so oft kommt es gar nicht vor, ist Jesus. Wie er das erste Mal in Kapernaum im Gottesdienst ist, dort in der Synagoge, und da reichen sie ihm ein Buch zum Lesen und er liest aus Jesaja 61, es wurde ihm, Jesus, das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und dann liest er vor, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangene Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Und dass Jesus dann gesagt hat, dieses Wort erfüllt sich jetzt vor euren Augen. Das war ein Skandal. Weil Jesus hat sich da selbst als Erfüllung dieser Prophezeiung auf den Messias, auf den Retter hingestellt. Hat gesagt, ich bin der, der gesalbt wird. Und sie wollten ihn mit Schimpf und Schand verjagen. Sie haben das nicht annehmen können. Jesus ist der Gesalbte, stellt sich dahin und sagt, nimmt die Worte des Propheten in seinen Mund und sagt, das hat sich jetzt erfüllt, ich bin der Gesalbte des Herrn. Redet also von sich selbst. Nächste Stelle, die wir noch haben in Apostelgeschichte, da redet eben der, ich glaube in Apostelgeschichte ist es, 4 ist es noch, der Petrus, da beten sie, da betet die Gemeinde für den Petrus, der im Gefängnis ist, genau. Und dann sagen sie zu Gott, denn in dieser Stadt versammelt sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. In dem Gebet sagen sie, ja, alle sind jetzt gegen den Messias, weil sie den Petrus gefangen genommen haben. Und da wird Jesus beschrieben als der Knecht, den du gesalbt hast zu Gott. Also Jesus wird gesalbt. Und auch im nächsten Vers, Apostelgeschichte 10, Vers 38, da denke ich, predigt jetzt auch der Petrus, müsste das noch sein? Oder ist, ja, ist der Petrus noch? Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Auch hier sehen wir, die Salbung hat Jesus. Das heißt, in ganz vielen Stellen wird gesagt im Alten Testament, dass die Könige und die Priester gesalbt sind und im Neuen Testament ist gesalbt eigentlich im ersten Blick nur Jesus, weil er der Gesalbte Gottes ist. Und da sticht eben unser Vers so aus, der sagt, dass wir gesalbt sind. Und der Schlüssel ist auch der Heilige Geist. Wir sind mit dem Heiligen Geist gesalbt. Ich darf euch eine Stelle vorlesen, die ich jetzt nicht auf dem Bildschirm habe, aber wenn man jetzt anklickt, wird sie angezeigt. Druckst du nochmal? Ganz rechts habe ich da hergeschrieben, auch wir, 1. Petrus 2, Vers 9, jetzt müsst ihr zuhören, den habe ich nicht auf dem Bildschirm. Der Petrus spricht da seine Briefempfänger an, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Das heißt, der Petrus macht da ganz klar, dass die Gläubigen ein auserwähltes Geschlecht sind, ein königliches Priestertum. Das heißt, sie sind Könige, wir sind Könige und Priester. Und deswegen ist das mit der Salbung auch nicht übertrieben. Wir reden da jetzt nicht von, wie soll man sagen, von Hautpflege, ja? Sondern da geht es um eine Weihe. Da geht es um eine Bevollmächtigung, da geht es um eine Einsetzung in ein wichtiges Amt. Da geht es um eine Beauftragung, eine Berufung. Und das ist uns jetzt in diesem kurzen Vers zugesagt. Ja? Auch das ist etwas, was Gott tut an uns. Und wie tut er das? Durch den Heiligen Geist. Lesen wir es noch einmal. Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott. Der uns auch versiegelt und den Unterpfand des Geistes in unser Herz gegeben hat. Der dritte Punkt, was wir da sehen, ist, was Gott da tut mit uns, das ist versiegeln. Sphragizo ist da das griechische Wort. Und auch da, wer tut es? Gott versiegelt uns. Er ist der Akteur, wir sind die, an die gehandelt wird. Und auch da habe ich ausgesucht für euch, wo kommt dieses Versiegeln in der Bibel überall vor, damit wir ein klares Bild kriegen von dem Begriff. Das Erste, was wir sehen, wenn du noch einmal klickst, ihr könnt die Stellen dann nachschreiben, sie bleiben dann nächstes am Bild, ist Jesus, sein Grab wird versiegelt. Ja? Ihr erinnert euch zu Ostern, die Hohepriester kommen nach der Kreuzigung und nach dem Begräbnis von Jesus und sagen zum Pilatus, die werden da was dran. Du musst das Grab bewachen lassen. Und der Pilatus sagt, ihr sollt eine Wache haben, geht hin, sichert es so gut ihr könnt, sie aber gingen hin und sicherten, nachdem sie den Stein versiegelt hatten, das Grab mit der Wache. Und dieses Siegel, der Rainer hat uns das gezeigt, gell? Das Siegel ist ja ein kleines Ding, das ist ja nur Wachs. Und das kann man auch ganz leicht aufreißen. Das heißt, die Kraft des Siegels ist jetzt nicht so von einem Schloss, wo du gehärteten schwedischen Edelstahl hast und wo man schon einen ordentlichen Flex braucht, dass man zurückkommt. Das ist eigentlich was Leichtes, Dünnes. Aber die Autorität des Siegels ist das, was dahinter steht. Ja? Wenn dort das Grab von Jesus ist und da ist ein Siegel auf dem Stein und auf dem Siegel, da ist diese, ich weiß nicht, von Asterix kennt ihr das, das ist dieses Wappen, was dort in die Landkarten reinfährt am Anfang. Ja? Da steht SBQR drauf. Senatus Populisque Romanum. Das heißt, im Namen des Senats und des Volks von Rom. Die ganze Macht dieses Weltreichs ist hinter dem Siegel gestanden. Das Siegel ist ein Ding aus Wachs mit einer Schnur. Aber dahinter steht die volle Autorität dieser Weltmacht, dieser Militärmaschine. Und sagt, wenn du da hinlangst, dann legst du die mit uns alle an. Senatus Populusque Romanum steht da drauf. Ja? Also, das ist die Macht von einem Siegel. Die Autorität dessen, der das Siegel aufdrückt, dessen Siegel es ist. Es ist nicht die Schnur und der Wachs. Auch bei deinem Siegel auf dem Dokument. Das ist der Notar, der dahinter steht. Mit seiner Erfahrung, mit seinem Beruf, mit dem Amt, das er hat, das da eingedruckt ist auf dem Siegel. Und genau das Gleiche steht von uns. Epheser 1, Kapitel 13, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ich glaube, beim nächsten Klick haben wir dann die zweite Stelle aus Epheser 4, wo er sagt, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Das heißt, das ist auch etwas, was Gott tut. Er versiegelt uns. Und wie tut er das? Mit dem Heiligen Geist. Wir haben den Vers schon gehabt aus Römer 8. Er gibt uns Gewissheit im Herzen, dass wir seine Kinder sind. Dieses Siegel ist etwas, wo Gottes volle Autorität dahinter steht. Ja? Wir haben die eine Stelle habe ich euch noch ausgesucht, wo von einem Siegel die Rede ist. Ja? In der Offenbarung kommt das Siegel ganz oft vor. Offenbarung 5 ist dieses Buch mit den sieben Siegeln, das eben verschlossen ist und nur das Lamm ist würdig, dieses Siegel zu öffnen. Das heißt, nur der, der es versiegelt hat, der darf das dann auch aufmachen. Ja? Und in Offenbarung 20 steht, der Engel griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm. damit er nicht mehr die Nationen verführte, bis die Zeit erfüllt ist. Ja? Und dann auch in Offenbarung 7 sehen wir, dass die Auserwählten Gottes, die Geretteten, auch mit Siegeln versiegelt werden. Er schickt die Engel in die Welt und versiegelt seine Kinder und Nachfolger. Also was sagt das Siegel alles aus? Das Siegel ist Autorität. Die Macht hinter dem Siegel ist der, der das Siegel aufdrückt. Das Siegel ist Sicherheit und Bewahrung. Ja? Ihr wisst, dass wenn ihr ein gutes Lebensmittel kauft, das ist versiegelt. Da gibt es ein Plastik drauf, da gibt es ein Vakuum, was klickt oder irgendwas. Und du weißt, das ist okay. Das ist so, wie der, der es gemacht hat, haben wollte. Da ist nichts gefummelt worden dran. Es ist versiegelt. Ja? Das Siegel drückt da einen Besitzanspruch auf. Kennt ihr den Ausdruck, da klebt der Kuckuck? Ja? Es ist, wenn jemand verpfändet wird, dann kommt die staatliche Autorität und klebt dort ein Siegel drauf. Und Kuckuck ist natürlich ein abwertender Begriff für den Staats. Ein Adler ist es, gar kein Geier. Ja. Also, auch kein Kuckuck, ja. Es ist der österreichische Staatsadler, der klebt dann drauf. Das ist ein Besitzanspruch. Das gehört nicht mehr der Person, sondern das gehört dem, der das Siegel da draufgeklebt hat. Ja. Und es ist auch, ein Siegel ist auch eine Unterschrift, eine Bekundung der Echtheit, eine Autorität, eine Authentizität. Ja. Das Dokument, was uns der Rainer gezeigt hat, das ist durch dieses Siegel bekräftigt, dass es wirklich der Notar geschrieben hat und auch wirklich gilt. Und stellt euch vor, so sind wir versiegelt durch den Heiligen Geist. Das heißt, Gott hat uns seinen Stempel aufgedrückt und hat gesagt, durch den Heiligen Geist in unserem Herzen, hat er gesagt, du gehörst mir. Es ist ein Besitzanspruch. Es ist Sicherheit und Bewahrung. Es steht Gottes Autorität dahinter. Es ist seine Unterschrift. Es ist echt. Es ist authentisch. Das alles tut der Heilige Geist, indem er als Siegel auf unserem Leben ist. Eine gewaltige Sache. Und der vierte und letzte Punkt, klicken wir mal weiter, dann lesen wir nochmal unseren Vers. Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und den Unterpfand des Geistes in unser Herz gegeben hat. Wenn du noch einmal klickst, dann haben wir jetzt als letztes das Unterpfand. Ganz ein interessantes Wort, das heißt Arabon und das klingt auch noch gar nicht griechisch, gell? Das ist Hebräisch. Du, der Unterpfand, das Unterpfand. Ich habe es vielleicht falsch geschrieben. In der Grammatik möchte ich mich jetzt mit den Lehrern nicht anlegen. Ja, es hängt vielleicht. Genau, Unterpfand, das Unterpfand. Es ist nämlich ein Lehnwort aus dem Hebräischen und es kommt in der Bibel nur dreimal im Alten Testament und dreimal im Neuen Testament vor. Also ein ganz seltenes Wort eigentlich. Und im Alten Testament möchte ich, nein, noch nicht, gehst noch eins zurück. Im Alten Testament möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Es ist in 1. Mose 38, es ist die Geschichte von Judah und Tamar, wo, die das kennen, wissen es, der Judah geht zu einer Prostituierten und die will, macht mit der ein Geld aus, hat aber nichts mit, er hat auch kein Geld, er verspricht ihr einen Ziegenbock und sie sagt dann, ich brauche einen Pfand. Und er gibt dann seinen ganzen, sein Stab und sein Siegelring mit seiner Siegelschnur gibt er ihr ab. Also das, was der Notar hat, praktisch seine Autorität als Pfand. Und sie hat aber andere Hintergedanken, nur weil sie ihn schon kennt, aber er sie nicht. Auf jeden Fall will der Freund nachher das auslösen, kommen mit dem Preis und er kriegt das nicht. Ja, das ist die Verwendung von Unterpfand dort. Aber wir schauen ins Neue Testament. Also einmal haben wir es da oben, den Unterpfand des Geistes in unser Herz gegeben hat. Und es gibt noch zwei andere Stellen im Neuen Testament und dann ist schon vorbei mit diesem Wort und die schauen wir uns jetzt da an. Das Wort heißt Anzahlung, Verpflichtung, Vorgeschmack und auch Pfand. Ja? Und wieder ist es Gott, der es tut und uns gibt. Was haben wir da? In 2. Korinther 5, Vers 5 haben wir, der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand, schreibt Luther, die Elberfelder sagt Anzahlung, den Geist gegeben hat. Also uns ist der Geist als Anzahlung, als Unterpfand gegeben. Auf was? Der Heilige Geist ist ein Versprechen auf unsere Erlösung. Das ist die Anzahlung für das, was Gott uns alles geben wird in der Herrlichkeit. Das ist nicht nur ein neues, ewiges Leben, das ist auch der Auferstehungsleib, das ist die Wohnung im Himmel, das ist alles. Und damit wir das sicher sind, dass wir das bekommen, haben wir den Heiligen Geist als Anzahlung bekommen, als Pfand. Gott verspricht, ja, du wirst das alles bekommen. Und damit ich an dieses Versprechen gebunden bin, bekommst du dieses Unterpfand, diese Anzahlung. Lesen wir es in Epheser. Dort geht nämlich in Vers 13, wo das Siegel ist, geht es dann weiter in Vers 14 auf die Anzahlung. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums hin zum Preis seiner Herrlichkeit. Wir sehen also, wir sind sein Eigentum und das ist die Anzahlung auf unser Erbe und das ist das unser, dass wir erlöst werden, dass wir als Gottes Eigentum erlöst werden. Bei uns ist das Pfand ja gar nicht mehr im Alltag so gebräuchlich, gell? Also es gibt das Flaschenpfand, das ist aber ganz wenig. Das ist so viel, dass du gerade überlegst, ob du die Flaschen jetzt weghaust oder ob du sie zurückbringst. Gell? Also es ist eigentlich ganz wenig. Und dann gibt es noch beim Einkaufswagerle, gibt es auch einen Pfand. Du musst einen Euro rein tun und der Euro ist praktisch der Trick, damit du das Wagerle wieder zurückstößt. Weil das Wagerle selber kostet natürlich mehr als ein Euro. Ja. Aber was fängst du mit deinem Einkaufswagerle an? Und damit sie die Leute nicht überall stehen lassen, müssen sie selber vorher zuerst einen Euro rein tun, damit sie nachher den Euro wieder kriegen, wenn sie es zurückstellen. Aber das ist ja ganz ein geringer Wert. Aber es gibt an einer anderen Stelle gibt's auch eine Anzahlung. Zum Beispiel, wenn du einen Kaufvertrag eingehst, ja, du willst ein schönes Auto kaufen, dann kann es sein, dass eine Anzahlung fällig ist. Das heißt, der Händler nimmt den Auftrag erst an, wenn du einen ordentlichen Betrag anzahlst. Erst dann sind sich beide Partner sicher, dass der Deal wirklich zustande kommt. Ja? Die Anzahlung ist so viel, dass du damit begründest, okay, ich will das wirklich kaufen, ich brauche das und ich meine es ernst. Und das ist das, was Gott uns gibt. Er gibt uns eine Anzahlung, um uns zu sagen, er meint es ernst, er will das. Er will uns wirklich das alles schenken. Gott gibt uns nämlich seinen Sohn. Und wie tut er das? Er gibt ihn uns als Heiliger Geist in unser Herz. Deswegen ist der Heilige Geist die Anzahlung für das, was Gott uns schenken will. Es ist ein Versprechen von Gottes Seiten. Das ist nicht nur ein Flaschenpfand, damit wir ein Wagerle irgendwo hinführen. Das ist viel mehr. Ja? Und mir ist da ein Bild eingefallen aus dem Mittelalter. Ich glaube, es ist heute nicht mehr so üblich. Und das ist ein Beispiel, was ein paar Sachen zeigt und bei anderen Sachen auch hängt. Also hängt es mir jetzt nicht auf dafür, wenn das euch nicht passt, aber ich will es euch zum Nachdenken mitgeben. Das sind zwei Völker, die sind verfeindet. Die führen schon lange Krieg miteinander. Und die zwei Könige sagen, das geht nicht so weiter und schließen miteinander Frieden. Aber die Geschichte ist noch da, die Verletzungen sind noch da, es gibt noch die Krieger, Gräber und das alles. Das ist nicht sofort gut. Was wird dann gemacht? Was ist gemacht worden? Die haben sich gegenseitig als Unterpfand nicht irgendeine Goldstücke und einen Schatz gegeben, sondern die haben sich gegenseitig ihre Kinder ausgetauscht. Das der junge Sohn vom einen König ist an den Hof vom anderen König gekommen und ist dort erzogen worden. Und der hat gut auf ihn geschaut. Und vom anderen König, vielleicht die Tochter, ist zu dem einen König gekommen. Und die waren ein Unterpfand. Die waren fast so, wie du willst, ein Geisel, aber jetzt nicht unterdrückt, sondern geschätzt. Und was ist die Auswirkung dafür? Die sind gut behandelt worden, solange es Frieden gegeben hat. Das war eine Art Garantie für den Frieden. Gell? Weil wenn dann wieder trotzdem ein Krieg anfängt, dann gibt es praktisch schon ein Geisel beim Gegner am Hof. Das heißt, das hat den Frieden begründet und sichergestellt. Aber was war noch die Auswirkung? Die haben sich gut kennengelernt. Die haben ja in dem Sinn eine neue Familie gehabt. Da hat es dann vielleicht 5 oder 10 Jahre später dann eine Hochzeit ergeben. Und es hat Loyalität gegeben für die neue Familie, wo der dann aufwächst. Es hat Verständnis zueinander gegeben, es hat Verbindung zueinander gegeben und es ist der alte Krieg dadurch wirklich überwunden worden. Weil ganz an oberster Ebene ein Vertrauensvorschuss da war, eine Anzahlung, wenn man so will, ein Unterpfand, eine Garantie, ja, wir wollen Frieden haben. Versteht ihr, was ich meine? Was das für ein starkes Bild ist, wie schwierig das vielleicht für die zwei Königsfamilien waren, da die Kinder auszutauschen, aber ein Schritt, wo sie sagen, ja, wir wollen Frieden haben und wir wollen diesen Frieden jetzt begründen und der soll, wir wollen zu einer Familie werden und uns verbinden. Ein großer Vertrauensschritt, schwierig für alle Beteiligten. Ich weiß, dass das jetzt hinkt, aber Gott hat seinen Sohn in die Welt gegeben und im Heiligen Geist in unser Leben gegeben. Das ist das, was zu Pfingsten passiert ist. Eine gewaltige Sache. Wir sehen also, wenn du weiterklickst, lesen wir nochmal unseren Vers. Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und den Unterpfand des Geistes in unser Herz gegeben hat. Wir sehen da so vier Sachen. Wir sind gefestigt, wir sind gesalbt, wir sind versiegelt und wir haben einen Unterpfand ins Herz gekriegt. Jedes Mal, wer es tut, ist Gott. Von ihm geht die Initiative aus. Er ist der, der handelt in unser Leben. Und wem es getan wird, das sind wir. Wir sind das Objekt. Wir sind die, die gefestigt werden. Wir sind die, die gesalbt sind. Wir sind die, die versiegelt werden. Und wir sind die, die das Unterpfand ins Herz bekommen. Und wir sehen, wenn wir genauer hinschauen, alle vier Punkte handelt Gott durch den Heiligen Geist. Ja? Er festigt uns in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Er hat uns gesalbt mit dem Heiligen Geist. Er versiegelt uns durch den Heiligen Geist. Das steht ganz ausdrücklich da. Und er hat uns den Geist selber als Unterpfand ins Herz gegeben. Der Heilige Geist ist die Art, wie Christus in uns lebt. Der Heilige Geist ist die Art und Weise, wie Christus täglich in uns lebt und in unseren Herzen einen Unterschied machen kann. Das bedeutet Pfingsten. Und in Epheser, die Verse haben wir schon gesehen, Epheser 1, 13, 14, dort sehen wir, wie das passiert. Dort spricht er sie an und sagt, ihr die gute Nachricht gehört habt und gläubig geworden seid, habt ihr den Heiligen Geist ins Herz bekommen. Das heißt, das ist eine direkte Folge dessen, dass wir gläubig werden, ist, dass wir den Heiligen Geist bekommen. Das erste Mal zu Pfingsten in der Apostelgeschichte 2 war das eine besondere Gelegenheit, weil es das erste Mal war und da ist es sichtbar und auch von außen erkennbar gewesen. Wir sehen dann später 2-3 Mal noch in der Apostelgeschichte, dass das klar von außen sichtbar war. Das waren aber jeweils besondere Gelegenheiten, wo der Heilige Geist das erste Mal auf die Nichtjuden gekommen ist, wo er das erste Mal auf die gekommen ist, die nur von der Taufe des Johannes und nicht von der Taufe des Jesus gehört haben. Das heißt, das sind besondere Gelegenheiten, wo man so von außen sieht, aber danach in die Briefe sehen wir diese Erwähnung nie mehr, dass das, wir sehen immer, dass die Gläubigen den Heiligen Geist bekommen, sie gläubig werden, aber wir sehen nie mehr, dass es ein großes Aufsehen gibt, dass es Feuerzungen gibt oder sonst irgendwas. Das ist dann später etwas ganz Normales, wenn jemand gläubig wird. Das wird als Tatsache hingestellt. Das braucht kein besonderes, aufgedrahtes Erlebnis oder sonst irgendwas. Weil da jetzt in die Stellen, die wir gelesen haben, die Korinther und die Epheser, die spricht da alle ganz selbstverständlich als Christen an, die den Heiligen Geist haben. Und er sagt nicht, ihr habt ja den Heiligen Geist, weil ihr das erlebt habt, sondern ihr habt den Heiligen Geist, weil ihr gläubig seid. Es ist, der Heilige Geist im Herzen ist die Art, wie Christus in uns lebt. Und das hat Jesus seinen Jüngern auch angekündigt, dass es so sein wird. Und mit dem möchte ich auch schließen. Das ist jetzt, wenn du noch einmal klickst, steht da rechts unten noch zusätzlich der Text in Johannes. Das ist dort, was auch du schon erwähnt hast, bevor Jesus in die Passion gegangen ist, bevor er gekreuzigt und angeklagt worden ist, hat er genau das seinen Jüngern gesagt. Und ich habe mir die Stellen da bei mir angestrichen, wo Jesus sagt, es ist gut. Das ist, glaube ich, 16 ab Vers, haben wir das aufgeschrieben? Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Das ist der Heilige Geist. Und wenn ich aber hingehe, werde ich ihn euch senden. Und das bezeichnet, Jesus hat da gesagt, bevor er gegangen ist, es ist gut, dass ich von der Welt gehe, weil dann kommt der Heilige Geist, der ist dann bei jedem von euch, über die Zeiten, über die Kontinente. Und in Johannes 14, ab Vers 15 möchte ich lesen, sagt er, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr aber kennt ihn und er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Und Vers 23 sagt er, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Auch das ist genau der Heilige Geist. Gott und Jesus kommen zu uns und wohnen bei uns. Und Vers 26 noch, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinen Namen, der wird euch alles lehren und euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja? Und das ist auch jetzt so, wenn du das jetzt hörst, wenn du nicht an Jesus gläubig bist und den Heiligen Geist nicht hast, dann wirst du diese Worte nicht verstehen und nicht annehmen können. Aber weil der Geist Gottes in dir lebt, deswegen redet er jetzt zu dir und erinnert dich dann an das, was Jesus gesagt hat und was wir da jetzt verstanden haben. Hast du den Heiligen Geist im Herzen? Es ist kein besonderes Ritual dazu nötig, sondern wenn du an Jesus glaubst, dann gibt er uns das. Noch einmal, der Heilige Geist ist der Ort, wie Christus in uns lebt. Woran erkennst du das? Wir haben die Stelle im Römerbrief gehabt. Der Heilige Geist macht uns im Herzen gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn du das weißt, wenn du diese Gewissheit hast, dass du Gottes Kind bist und ihm nachfolgst, dann zeigt dir das, dass der Heilige Geist in dir lebt. Dass dir vergeben ist, dass du Gottes Kind bist. Das ist die Gewissheit, die er uns schenkt. Ich möchte mit deinem Gebet abschließen. Wir danken dir, Herr, dass du die in unser Leben geben hast. Dass du, so wie die Königskinder, deinen Thron verlassen hast und in unsere Welt gekommen bist, ja sogar in unser Herz, wo es eigentlich gar nicht so schön ausschaut. Und wir bitten dir jetzt, dass wir ja, den Geist in unseren Herzen nicht betrüben, sondern wirklich immer mehr lernen, auf dich zu hören und deine Gegenwart in unserem Leben immer mehr zu erkennen und auch zu schätzen. Danke, Herr, dass du dir das so ausgedacht hast und dass wir auf diesem Ort ganz nahe bei dir und du ganz nahe bei uns sein kannst, in unserem Alltag, wo wir hingehen, in der Familie, in der Arbeit, in der Freizeit. Amen. Lesen wir noch einmal. Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und den Unterpfand des Geistes in unser Herz gegeben hat. Ich werde euch nicht prüfen nächste Woche, aber der Vers sei mit euch.